Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam!
Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wieder mit einem neuen Gast. Und zwar hole ich jetzt ein bisschen aus und erzähle euch die Vorstory, wie es dazu kam, dass wir Diana eingeladen haben. Und zwar kam Delal eines Tages zu mir, voll so panisch und so am Ausrasten. Sie so, Erwa, hör mir zu. Ich hatte die krasseste Blabla-Car-Fahrt hinter mir ever. Und ich war so, okay, Girl, was geht ab? Und sie sagt so, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Sie ist so heftig. Wir sind von Frankfurt nach Löhne gefahren?
Nee, Düsseldorf.
Düsseldorf, so war das. Und sie hat mir ihr ganzes Leben erzählt und ich hätte fast geheult und ich kam gar nicht mehr klar. Sie ist so richtig am Ausrasten und ich verstehe nur Bahnhof, ne? Und dann war sie so, aber weißt du was? Ich war so voll gespannt, weil ich dachte, jetzt erzählt sie mir alles, ne? Sie so, aber weißt du was? Ich erzähle dir gar nichts. Ich so, hä? Warum machst du jetzt so? Ich so, warum erzählst du mir denn nichts? Ich habe eine Idee. Wir laden sie zu unserem Podcast ein und da wird sie ihre Geschichte erzählen und wir werden deine Reaktion sozusagen völlig unverfälscht wahrnehmen, aufnehmen. Ja. Und das sozusagen für unsere Zuschauer zur Verfügung stellen. Und jetzt sitzen wir heute hier. Hallo Diana.
Hallo.
Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich richtig, dass du hier bist.
Das ist so crazy.
Ich freue mich wirklich auch. Also, dass ich jetzt Delal wieder nochmal gesehen habe, es bedeutet mir sehr viel.
Oh, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auf den Weg gemacht hast.
Und vor allem ist es ein Jahr her, dass wir uns gesehen haben. Genau, ja. Ne? Ja. Also ich finde das richtig cool, dass du dir so die Zeit nimmst. Und wirklich, ich hatte ja auch wirklich im Auto das Gefühl, ey, ich will einfach das Mikrofon anmachen, das muss die ganze Welt erfahren.
So. Aber ja. Aber jetzt sind wir hier und genau. Ja, genau.
Okay, Diana, erzähl mal was von dir.
Wer bist du?
Also, ich heiße Diana, ich bin 19 Jahre alt, ganz neu 19 geworden.
Alles Gute nachträglich.
Dankeschön. Ich bin gerade in Q1.
Also 11. Klasse im Abi, ne?
Nein, 12.
Ah, 12.
Also, ich bin auf einer Gesamtschule und wir machen dann bis zum 13., also Q2.
Ja.
Und Q1 ist bei uns dann die 12. Klasse. Ey, ja, in meiner Freizeit mache ich jetzt Leichtathletik, weil ich Sport-LK genommen habe.
Wow.
Also ich brauche viel Ausdauer, sonst mache ich Kickboxen und Fußball spielen.
Wow, richtig sportlich unterwegs.
Ich habe gerade den größten Respekt. Ich habe Sport nur gemacht, weil ich musste. Und ich war so, nein, bitte nicht.
Nee, ich habe Sport-Mathe-LK.
Was? Wow, so gegen alle Klischees, ne?
Was hast du die anderen Fächer?
Oh mein Gott. Drittes Fach habe ich Deutsch und viertes habe ich Erdkunde.
Wow. Ist dann mündlich, ne? Erdkunde.
Genau, Erdkunde ist mündlich.
Gute Wahl, ich hatte Erdkunde, LK, ja. Ist gut.
Ja?
Ja.
Okay. Ich auch, aber bei uns gab es das nicht. Hm. Voll ärgerlich.
Aber ich hoffe nur, dass ich meinen Erdkundelehrer nicht als Prüfer habe.
Nicht gut? Ist der?
Nein. Aber naja. Ja, das wird schon.
Wir drücken dir die Daumen fürs Abitur.
Dankeschön.
Du schaffst das, du packst das, glaube ich.
Dankeschön.
So wie du hier sitzt, ne? Sie sitzt wie so ein Babo einfach, sie kommt rein, wie so eine Boxerin, sie so, das ist mein Dings, ich gehe hin.
Das ist Duisburg.
Okay, das ist
sie Duisburg. Sie repräsentiert Duisburg, Leute.
Cool, so feiere ich.
Und, du hast mir erzählt, ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Seit wann lebst du hier, Diana?
Seit 2015 circa.
Also, und du konntest kein Wort Deutsch, als du hierher gekommen bist?
Nein.
Wieso redest du so gut Deutsch? Kannst du mir das bitte verraten? Weißt du
was? Was am wichtigsten im Leben ist, wenn du ein Ziel hast.
Ja.
Und wenn du dir wirklich ein Ziel setzt und du möchtest das auch umsetzen, dann schaffst du es auch. Egal wie unmöglich das ist, wenn du diese Unmögliche möglich machst, dann ist das so ein geiles Gefühl. Du kannst das gar nicht, ich will es nicht, du kannst das gar nicht so, wie soll ich das sagen? Das muss man erst selber spüren und dann kann man das wissen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und mein Ziel war immer schon, richtig Deutsch zu sprechen, damit ich auch Freunde finden kann, weißt du?
Klar.
Ich war hier in Deutschland, ich war ganz alleine, ich konnte niemanden und ich habe zwar, ich habe sozusagen alles verloren und musste von neu anfangen, weil in Afghanistan hatte ich ein Leben, also ich musste mich um gar nicht, um nichts sorgen, also ich hatte gar keine Sorgen, ich wusste gar nicht, wie etwas funktioniert. Ich habe einfach mein Leben gehabt und als ich dann hier in Deutschland war, hatte ich sozusagen einen Rollentausch mit meinen Eltern. Also ich war, sondern ich bin immer noch Mama und Papa, weil ich alles machen muss, was halt eigentlich die Eltern für ein Kind machen müssen. Und
so die Funktion, wo man Sprache braucht.
Genau, ja, weil die Sprache ist wirklich am wichtigsten im Leben. Wenn du alle deine Körperteile hast, aber trotzdem nicht die Sprache sprechen kannst, dann ist es, als hättest du nichts.
Ja.
Als konntest du nicht laufen, als konntest du nicht sprechen, als konntest du nicht essen. Also das ist für mich das A und O.
Krass.
Ja. Mein allergrößten Respekt. Meine Großeltern sind seit 50 Jahren hier. Mein Opa ist 1970 oder so gekommen. Und alles, was er sagen kann, ist Hallo, wie geht's? Das war's. So viel Deutsch hat er gelernt in den 50 Jahren.
Und das ist das Ding. Wir bekommen so diesen ganzen Entwicklungsschub mit. Also du, Edward, du kommst aus einer Familie, aus einer Gastarbeiterfamilie. Ich komme von einer Familie, wo meine Eltern sind 97 hierher gekommen. Wie das dann war mit Sprachkursen. Also wir wollen nochmal genauer auf diese ganze Gastarbeiterzeit eingehen. Mhm. Wie das dann war mit Deutschkursen, Integration, was weiß ich. Und man bekommt schon eine Entwicklung mit. Und deswegen finde ich es umso interessanter, jemanden zu interviewen wie dich, Diana, weil du bist sozusagen die neueste Generation jetzt,
genau,
wie sich das dann so entwickelt hat und deswegen wollen wir noch mehr über dein Leben erfahren und willst du mal anfangen, wie du in Afghanistan gelebt hast, weil alle stellen sich das immer so schlimm vor, wenn die Afghanistan hören, so, oh, dann hat sie bestimmt in Armut gelebt oder sonst was, wie das System ist. Kannst du uns so ein bisschen so einen Einblick darüber
verschaffen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich weiß ganz genau, meine allererste Stunde in eine ganz normale Klasse. Ich war sechs Monate in eine Deutschklasse, also da habe ich nur Deutsch gelernt.
In Afghanistan?
Nein, hier in Deutschland meine ich.
Okay.
Ich will noch mal auf deine Frage eingehen.
Ach so, okay.
Und dann nach sechs Monaten bin ich in eine ganz normale Klasse gekommen. Und die erste Frage, die mir alle Kinder gestellt haben, wie habt ihr in Afghanistan gelebt? Habt ihr da Autos gehabt? Hat man da ein Haus gehabt? Oder wirklich, ich meine es ernst. Ey, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weißt du, was ich meine? Ich denke mir so, wie stellen die sich Afghanistan vor? So als,
ja, so wie es in den Medien halt dargestellt wird.
Genau, zurückgeblieben, alles andere. Zum Beispiel, die haben gefragt, ob man da Internet hat. Weißt du überhaupt, was ein Handy ist?
Ach, du denkst Höhlenmenschen.
Ja, genau, so. Warte, was noch? Das, fährt ihr mit dem Auto oder habt ihr so Kamele? Und ich dachte mir so, what the fuck? Ich dachte mir so wirklich so, oh mein Gott, wo bin ich gelandet?
Wir machen eine Stunde Afghanistan-Unterricht, weißt du so.
Ich dachte mir wirklich, ich muss erstmal sagen überhaupt, was Afghanistan ist. Also, dass es jetzt kein Land ist, zwar okay, wir haben sehr viele Kriege, wir sind jetzt unter über 30 Jahren unter Bürgerkrieg, aber trotzdem ist Afghanistan auch ein Land, wo man da Häuser haben kann, Autos fahren darf. Ja, also in Afghanistan, wir hatten ein Haus und das war 3 Etagen und sozusagen hatte jeder von uns so eine Etage gehabt. Und mein Oma und Opa, die haben unter uns gelebt, im Erdgeschoss war das. Und mein Papa, der hat halt innere Medizin studiert sozusagen.
Internist.
Ja, und meine Mama war Krankenschwester. Und wie soll ich das sagen? Also wir hatten ein ganz normales Leben gehabt. Und
also was heißt normal? Also ihr wart schon die gehobene Schicht, sag
genau,
ich mal. Also
ja,
ihr wart
wir sind
wohlhabend.
Genau, nicht viel, nicht bisschen, sondern sehr viel, weil mein Opa, dem gehört eine ganze Fabrik, was in Afghanistan sehr hoch angesehen ist.
Mhm.
Uns gehört das sozusagen. Und die sind sehr, sehr, sehr reich. weil die haben immer mit Banken und sowas zu tun und also ich hatte nie das Gefühl, dass
dir was fehlt.
Dass, ja, okay. Egal was man haben konnte in diese Zeit, was in Afghanistan möglich ist, konnte man sich leisten sozusagen, weißt du? Und
konntet ihr euch leisten?
Wir konnten, genau, wir konnten uns das leisten. Und
das ist also ein unbeschwertes Leben, eine gute Kindheit, bist zur Schule gegangen, alles so.
Alles, ja. Aha. Ich bin immer, ich bin sogar immer von meinem Papa persönlich gefahren zur Schule. Wow. Hat mich immer gebracht und wieder abgeholt, weil unsere, es war eine Straße und da war erst meine Schule und dann waren meine beiden Geschwister auf eine andere Schule. Und ja, wir waren alle auf einer Privatschule und deshalb war das auch sehr leicht jetzt uns ohne Sorgen da abzulassen, weil das war alles so gesichert worden und nicht wie eine ganz normale Schule, was jeder reinkommen kann und rausgehen darf.
Sondern geschützt.
Genau, sondern geschützt deswegen. Und ja, und dann, wie soll ich das sagen, eines Tages hat er gesagt, ja, wir machen Urlaub und wir fliegen nach Iran. Und wir hatten nie Urlaub gemacht, weil die immer, also wir sind immer freitags, bei uns ist ja freitags sozusagen das Wochenende. Mhm. Und wir sind halt immer freitags zu meiner Tante gefahren oder wir haben so Picknick gemacht. Aber wir sind nie richtig Urlaub gefahren.
Ins Ausland.
Oder genau, ins Ausland oder auch in eine andere Stadt, weil halt die Gefahr besteht, dass etwas passiert, zu groß war. Und wir deshalb keine Möglichkeit hatten, überhaupt etwas zu unternehmen als Familie.
Wie war denn damals so die politische Lage? Oder so gesellschaftlich, gab es da Spannungen? Wie würdest du das in deinem direkten Umfeld beschreiben?
Ich kann mich nicht richtig erinnern, aber die Lage war noch... Weißt du, die Frage kann man nicht richtig beantworten, weil in Afghanistan ist immer was los.
Okay.
Wir sagen, es liegt in deiner Hand, dass du rausgehst. Also du von zu Hause rausgehst, aber es ist nicht mehr in deiner Hand, ob du wieder zurückkommst. Wow. Und das über 30 Jahre. Also du kannst jetzt nicht...
Jeder hat sich daran
gewöhnt. Genau, jeder hat sich daran gewöhnt. Und das, was für mich normal scheint, ist für die andere ein ganz anderer...
Sonst ist das Ausnahmesituation. Genau, so.
Ja. In Deutschland hätte man direkt Alarmstufe rot gehabt. Genau, Alarmstufe rot. Keiner darf mehr rausgehen. Es wird nichts mehr unternehmen. Und für uns Afghanen ist es ganz normal, jetzt in so einer Lage zu leben, weißt du, weil das sind sehr viele Jahre, die uns geprägt haben und es ist auch wirklich sehr schade, wenn man sagt, dass es für uns jetzt normal geworden ist, weil das ist eigentlich nicht normal.
Ja.
Aber wenn du dann keine andere Möglichkeit hast, musst du dann sich dich an diese Situation anpassen und halt damit klarkommen. Es ist halt so, wie es ist und du musst halt gucken, wie du weiterleben kannst.
Mhm.
Und deshalb kann ich die Frage jetzt nicht sagen, dass die Lage jetzt damals normal war und jetzt schlimmer geworden ist. Glaube ich nicht, weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute gestorben sind, dass wir haben ja in Afghanistan sehr viel Selbstmordattentate.
Attentäter.
Attentäter. Mhm. Und dass sie halt in die Luft sich jagen und ja, und dann unsere ganzen Fenster sind einmal alle kaputt gegangen, die sind alle runter.
Wow. Aufgesprungen. Sozusagen.
Genau, aufgesprungen. Und alle Menschen waren auf der Straße, jeder hat geweint, jeder hat geheult. Die Kinder waren noch im Kindergarten, alle anderen waren auf der Arbeit. Und ja, wie ich dir am Anfang gesagt habe, ist es halt, die Lage ist über 30 Jahre schon so.
Mhm. Wow. Und dann eines Tages fliegt ihr in den Urlaub.
Ja, genau, eines Tages fliegen wir in den Urlaub und das nach Iran. Wir sind halt nach Iran geflogen. Alles war ganz okay. Und für mich war das damals eine sehr große Frage, weil wir hatten, glaube ich, Opferfest gehabt. Und da hat man nur eine Woche Ferien, weißt du?
Mhm.
Und ansonsten haben wir Winter 3 Wochen, komplett Winterferien.
Okay.
Wir haben gar kein,
keine Schule.
Gar keine Schule, weil halt nicht die Möglichkeit besteht, dass die Schulen so...
Die Wege so befreit werden von Schnee.
Genau, und es gibt keine Heizung sozusagen.
Heizung, okay.
Genau, und das ist genau, dann ist es zu kalt. Deswegen sind wir halt Winter nicht zur Schule gegangen. Und der meinte halt, dass wir jetzt für eine Woche nach Iran fliegen. Und ich dachte mir so, okay, ja, als Kind fragt man ja sich nicht mehr weiter und man freut sich einfach jetzt, dass man Urlaub machen kann.
Wie alt warst du denn?
Vor 6 Jahren. Wie alt war ich da?
Bei wie alt bist 13.
13 war ich, genau, 13. Meine Geschwister waren noch sehr, sehr klein. Ich glaube, eine war 4 und andere war 5 oder 6.
Das So zwei Schwestern?
Nein.
Zwei Brüder?
Genau, zwei Brüder und jetzt drei Brüder. Und jetzt ist ein ganz neu geboren, der ist jetzt 2 Jahre und 3 Monate. Ja. Ja, genau. Und dann waren wir halt in Iran, ich glaube für circa eine Woche. Und dann haben uns so Leute abgeholt und wir sind dann zu irgendeiner Stadt gefahren und die meinten, das ist die in der Nähe von der Türkei. Mhm. Also da hier ist die Grenze sozusagen. Mhm. Und da
du
waren,
wusstest immer noch nicht, was nein, los ist.
Nein, mir hat niemand also was gesagt, meine Mama. Wir haben auch nichts eingepackt, so richtig. Weißt du, was ich meine? Und das deswegen hatte man jetzt kein Gefühl, man wird jetzt gehen und zwar fürs immer. Ja. Und wir hatten auch keine richtigen Sachen, also 2 Rucksäcke.
Halt für eine Woche, ne?
Ja, 2-3 Rucksäcke und dann war es das auch. Und dann waren wir halt in dieser Stadt, wir waren in so einem Haus. Ja, die haben, glaube ich, eine andere Sprache gesprochen als Persisch. Weil wir verstehen noch, als wir in Iran waren, haben wir halt noch verstanden, weil die sprechen Persisch und wir sprechen Dari. Das sind halt zwei, sozusagen, eine Sprache, 2 Dialekte.
Mhm. Ja.
So, ja, kann man so sagen. Und als wir dann in dieser Stadt waren, haben wir wirklich nichts mehr verstanden, weil wir waren in eine ganz normale Wohnung und da hat die Frau halt für uns gekocht und es war Abend und wir haben noch nicht angefangen zu essen, hat uns dann jemand abgeholt und er meinte, wir sollen auch unsere Rucksäcke nicht mitnehmen. Also wir hatten 3 oder 4, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele.
Alles da gelassen?
Ja, wir müssen die da lassen, aber wir dürften uns einen Rucksack mitnehmen. Da hat meine Mama Essen und Trinken eingepackt und ich glaube 2-3 Sachen für meine kleinen Geschwister und das war es auch. Und dann sind wir halt eine sehr, sehr lange Strecke gefahren, bis wir dann irgendwo in nirgendwo waren, sozusagen. Ja, und dann war das so, dass als wir angekommen sind, waren wir am Anfang in ein ganz normales Auto. Und dann mussten wir aussteigen und in so ein, wie sagt man das?
Transporter.
Ja, Transporter einfach. Und dann mussten wir uns halt da hinsetzen und die Nacht war so kalt, ich kann das gar nicht mehr vergessen, weil es hat gehagelt. Hm. Die Nacht war so kalt. Und
war mitten im Winter, ne?
Genau.
Und du wusstest immer noch gar nichts.
Was meine Eltern schon, aber wir wussten nicht.
Haben nichts gesagt.
Nein, die haben uns nichts gesagt und ich habe auch nichts gefragt.
Ja.
Ich habe einfach halt
mitgemacht.
Mitgemacht, ja. Sozusagen, weißt du? Mhm. Und dann waren wir auf den Bergen, also nicht auf den Bergen, sondern mittendrin waren wir.
Im Gebirge.
Im Gebirge waren wir. Und als wir angekommen sind, habe ich gesehen, dass wir nicht die Einzigen sind, sondern es ist eine Menge von Menschen da, 100 oder 200 Menschen. Und dann haben die halt geschrien, Leute von so einer Person, halt diese Schleuser, die einem den Weg zeigen und Geld nehmen und einem dahin bringen, weißt du? Und es gab halt viele Schleuser machen halt einen Tag aus, wo die dann die Leute über die Grenze
schmuggeln,
sozusagen, weißt du? Und die haben dann geschrien, unseren Schleusernamen, und mein Papa, wir sind dann halt zu die gegangen. Und die haben uns eigentlich gesagt, also mein Papa hat gesagt, dass wir jetzt für eine Stunde laufen und dann sitzen wir im Auto und ist alles gut. Und das hat der Schleuser auch zu meinem Papa erzählt. Und als wir da waren, haben wir zwei Pferde bekommen. Ich habe richtig Angst vor Pferde. Also heißt, egal was sie gemacht haben, ich bin nicht ich bin nicht aufs Pferd gegangen, sondern ich habe gesagt, ja, es ist sowieso nur eine Stunde Weg, also laufe ich halt lieber. Und weil ich nicht aufs Pferd gehen wollte, hat meine Papa gesagt, ich kann dich ja jetzt nicht einfach unten lassen. Und weil ein Pferd war für meine Mama und meine kleinen Geschwister bestimmt und ein Pferd für mich und meinen Papa. Und ja, wir haben dann halt nur ein Pferd genommen. Meine Mama und beide Geschwister waren auf einem Pferd und ich und mein Papa sind halt gelaufen. Wir sind dann so weit gelaufen, dass wir über eine Stunde gelaufen sind und wir haben nicht, also man konnte immer noch kein Ziel sehen. Also es war alles
endloser
schwarz.
Weg.
Genau. Und
es war nachts.
Und es war nachts.
Ja,
am schlimmsten war, wie soll ich dir das sagen, die Leute können das nicht sehen, dieser Weg war so dünn. du konntest nur deinen Fuß so setzen.
Ein Fuß vor den anderen.
Ein Fuß vor den anderen. Ansonsten hast du nur Wasserfall gespürt, also gehört. Heißt, wenn du, egal auf der rechten oder auf der linken Seite runtergefallen wärst, dann wärst du nicht mehr...
Also dann würdest dann du einen Wasserfall stürzen.
Ja, weil man hat... Kennst du dieses Wassergeräusch, diese... Man hat nur, genau...
Das Rauschen gehört.
Von allen Seiten. Gesehen.
Von allen Seiten.
Und es ist dunkel.
Und es ist richtig dunkel. Und du konntest kein Handy anmachen, nichts konntest, dürftest du anmachen, sozusagen.
Ja,
und
ihr sollt ja unauffällig bleiben.
Genau, wir sollten ja unauffällig. Und irgendwann, wir sind halt gelaufen und irgendwann haben die gesagt, wir sollen jetzt stoppen. Und es war so, dass die Männer, die halt nicht zu einer Familie gehörten, sondern alleine waren, vorne und hinten waren. Und die Familien waren
in der Mitte.
In der Mitte. Wir waren wie so eine, wie sagt man das, Caravan?
Ja, Karawane.
Karawane. Wir waren halt sozusagen wie eine Karawane. Und als die ersten Leute, ich weiß nicht, als die ersten 10, 20 gegangen sind, wir haben nur Schüsse gehört. Das sollte dann halt bedeuten, dass die Leute halt gestorben sind und die Soldaten immer noch an der Grenze sind. Und dann haben wir gestoppt und wo wir gestoppt haben, ist dann ein Pferd auf meinen Fuß gekommen. Bei mir ist es so, dass wenn es richtig kalt ist, werden meine Zehe richtig dick und blau.
Ja.
Und ich konnte einfach so nicht schwer in meinen Schuhen laufen. Und dann kam noch das Pferd und dann war ich halt ohnmächtig. Ich war dann wirklich weg und die haben...
Und also, du durftest nicht schreien.
Ich durfte auch nicht schreien. Und aber ich habe geschrien, ich habe halt Aua geschrien. Und man konnte da so meine, diese Echo hat man die ganze Zeit so gehört. Weil es waren Gebirge. Genau. Und und dann bin ich dann irgendwann mal aufgewacht. Und dann, weil meine Schuhe kaputt gegangen sind, dadurch, dass der Pferd wirklich auf meinen Fuß getreten ist, halt sich sozusagen hingesetzt hat, sind meine Schuhe aufgeplatzt und ich hatte nur noch Socken. Und die Menschen haben die ganze Zeit mir so Socken über die Füße gezogen, damit ich überhaupt noch laufen kann. Und dann sind wir halt, müssten wir weiterlaufen, weil es gibt keinen Weg mehr zurück. Wir sind dann halt weitergelaufen. Es war ein Weg über 16 Stunden, weil als wir angekommen sind, war schon Mittag. Es war schon, die Sonne ist fast noch mal runtergegangen halt.
Und die Leute haben nur gesagt, nur eine Stunde
nur
gehen.
Nur eine Stunde gehen,
und ihr seid haben die 16 gesagt. Stunden
und meine gegangen. Papa meinte noch, dass der dafür extra bezahlt hat, dass wir nicht so viel laufen.
Und er hat euch verarscht oder warum?
Ja, weil, guck mal, wenn du da bist, ne, wenn du in dieser Situation bist, die Leute wissen, es gibt keinen Weg mehr zurück. Ja. Du kannst nichts mehr machen, es ist nichts mehr in deiner Hand.
Und die
Hand.
Nutzen das einfach eiskalt aus.
Ja, genau. Und die nutzen das aus.
Und es gibt Kinder, Schwangere, Frauen, alles.
Es gibt alles. Und und dieser Weg ist nicht mal einfach geradeaus.
Es ist mitten im Gebirge.
Es ist manchmal sogar Wasser bis hier, bis Bauchnabel war Wasser. Ich und mein Papa waren unter Wasser. Und denk mal nach, du hast noch, alle deine Sachen sind nass, es hagelt und du musst noch laufen.
Ja.
Und du darfst nicht stehen bleiben. Weißt du, die haben dich geschlagen, als wenn du stehen geblieben wärst. Weil es geht um dein Leben und es geht um deren Leben.
Ja.
Und da zählt sogar eine Sekunde. Und dann waren wir halt in der Türkei und ich habe noch gesehen, es sind so viele Menschen gestorben. Weißt du, wie viele Frauen runtergefallen sind, wie viele Kinder von diesen Pferden runtergefallen sind. Oder ich habe nie verstanden, wie Omas und Opas sich diesen Weg kaufen können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es sind Leute und über 90 Jahren auf diesem Weg gewesen und die sind unter deinen Füßen gestorben und du konntest nichts machen, weißt du? Und du siehst das als kleines Kind. Klar, da checkst du nichts erstmal, aber nach Jahren, weißt du, weil man hat immer noch, als wir ganz hier neu in Deutschland waren, hatte ich immer noch, als ich meine Augen zugemacht habe, war das wie ein Film vor meinen Augen. Das hat sich immer von vorne, von Anfang an bis unser Weg hier nach Deutschland. Und das kannst du niemals vergessen. Ich kann das auch vielleicht in 100 Jahren, wenn ich weiterlebe, kann ich das immer noch erzählen. Ja. Weißt du, weil...
Als wäre es gestern passiert.
Genau, als wäre das gestern passiert. Das kannst du nie vergessen. Egal, was du machst. Klar, du hast ein schönes Leben, du bist glücklich, fröhlich mit deiner Familie. Aber trotzdem ist da etwas in deinem Kopf. Und auch wenn du das... auch wenn du das weghaben möchtest, geht nicht weg. Weil das sind Erinnerungen, die du nicht löschen kannst. Ja. Und ja, wir waren dann in der Türkei, wir waren da 2 Wochen, 3 Wochen waren wir da. Und denk mal nach, du bist 2, 3 Wochen in einem Zimmer, du kannst nicht rausgehen. Du bist halt einfach wie im Gefängnis. Du bekommst nur was zu essen und darfst aufs Klo gehen. Das war's.
Wow, krass.
Ja, und
und ihr wisst auch nicht, ihr habt kein Ende in Aussicht. Ihr wisst nicht, wann das vorbei ist.
Genau.
Das ist das Schlimmste.
Ja, genau. Du weißt nicht, wann das endet. Und du weißt auch nicht, was jetzt danach passiert. Weil du kannst nicht diese Leute einfach so vertrauen. Weißt du, wie viele Menschen einfach deren Kinder verloren haben, weil die waren nachts am Schlafen und da ist halt jemand gekommen und hat die Kinder einfach geklaut. Was willst du da machen? Willst du zur Polizei gehen? Dann werden die erstmal fragen,
was machst du überhaupt hier?
Erstmal bist du sozusagen die Beschuldigte?
Schuldig.
Und die kümmern sich nicht mal danach, ob was du jetzt sagst, ob das überhaupt stimmt, was du sagst.
Ja.
Weil
du bist ja sozusagen schon Verbrecher, dass du Flüchtling bist.
Genau. Ja. Krass. Und ja, und wie soll ich das sagen? Das ist so wie. Kennst du so, wenn man einen Albtraum hat, man denkt, man ist wach, man will schreien, aber hat nicht diese Stimme dazu?
Ja,
das ist genau so. Du willst schreien, aber du kannst nicht schreien. Und du darfst
und
es auch nicht.
Und du hast auch so Überlebensinstinkt. Du musst jetzt einfach, ich weiß nicht, ich war nicht in dieser Situation, aber ich stelle mir das vor, von wegen, okay, sei jetzt einfach leise. Der Körper hat so schutzfunktionsmäßig. Du musst jetzt leise sein, irgendwann wird man dann ankommen und ich kann mir vorstellen, dass es dann, als du in Deutschland warst, alles so hochgekommen ist emotional und dass du das dann erst in Deutschland realisiert hast, was du da eigentlich erlebt hast.
Ja, es ist genau so. Und ich weiß noch ganz genau, als wir hier in Deutschland waren, erste Nacht, als wir hier waren, ich habe geschlafen und morgens, als ich meine Augen aufgemacht habe, hatte ich kurz das Gefühl, ich mache meine Augen wieder in meinem Zimmer auf. Und ich war so glücklich, aber als ich dann mich umgesehen habe.
In deinem Zimmer in Afghanistan.
Ja. Und dann dachte ich mir so, scheiße. Weil manchmal immer noch, also ich kann mich jetzt nicht beschweren über mein Leben hier in Deutschland, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wäre ich da geblieben, egal um welchen Preis es ging, wäre viel besser als ich jetzt hier bin.
Mhm.
Weil, ja, das Leben ist halt hart und dann kommst du in einem Land und hast so vieles hinter dir. Zum Beispiel, das fängt schon in der Schule an, dass du nicht so gut Deutsch sprechen kannst. Und deswegen werden dir alle deine Noten schlechter gemacht. Und du hast ein Ziel im Leben und du willst das erreichen. Aber diese Leute machen dir deinen Weg so
noch
hart,
schwerer.
Noch schwerer, als es schon ist. Und dann denkst, also dann kommst du wirklich nicht mehr auf dein Leben klar. Und du denkst dir so, okay, ich habe ein Ziel vor meinen Augen. Ich will das auch unbedingt erreichen. Aber ich kann keine Magie machen, weißt du? Ich kann nicht diese Leute zaubern. Ich kann nicht jetzt auf einmal Deutsch sprechen, als hätte ich Deutsch studiert.
Ja.
Weißt du, wie schwer es ist? Früher in meiner alten Schule war alles okay. Und jetzt, wo ich jetzt mein Abi mache in eine neue Schule, weil wir haben früher in meine alte Schule kann man nicht Abi machen. Man hat nur bis zum 10. Und jetzt, wir haben so zwei Abteilungen und jetzt auf der zweiten Abteilung kannst du dein Abi machen und die Lehrer sind so schlimm. Ey, inhaltlich stehe ich immer 1.
Ja.
Und da ist Stundenleistung, die geben mir sogar 0 Punkte, obwohl mein Deutsch viel besser ist als manche Leute. Ich kann das und ich werde das auch nicht sagen, dass mein Deutsch perfekt ist, aber für die Jahre, die ich hier in Deutschland lebe und für das, was ich erlebt habe und halt, was ich hinter mir habe,
finde ich es auf jeden Fall richtig gut. Ja.
Ja, und dann kommen so Leute an und die geben dir 2 Noten schlechter, weil das ja vorgesehen ist, wenn dein Deutsch so schlecht ist.
Und wenn du deine Komma falsch setzt oder
genau,
sonst was.
Komma.
Es gehen wirklich richtig viele Punkte auf diese Darstellungsleistung.
Ja, genau. Ja.
Und eigentlich ist ja nur 40 und Darstellungsleistung 60 Punkte.
Und wenn du checkst, dass du inhaltlich immer über 30 bist und deine Darstellungsleistung fast 0 ist, dann denkst du dir auch,
wow,
krass.
Danke für nichts.
Genau. Und dann willst du noch über deine Probleme sprechen. Die sagen ja, wir haben Wie heißt denn dieser Lehrer?
Integrationslehrer.
Nein, nicht Integration.
Sozialhilfe?
Vertrauenslehrer, über den du alles sprechen kannst. Und dann gehst du zu ihm und du redest und dann sagt er so, das ist Deutschland.
Was?
Ja. Du sagst, das ist Deutschland.
So passiert,
ja, der so, das ist Deutschland. Und das sind die Gesetze. Man kann das nicht für einen Mensch individuell machen. Das ist halt allgemein so. Und ich dachte mir so, okay, danke schön.
Sorry.
Sorry, dass ich lebe. Ja, was soll man dann noch sagen? Weißt du, was ich meine?
Ich kann mir das, also, wenn du inhaltlich es alles richtig gut drauf hast, ne, und dann daran scheiterst und du kannst ja nichts dran ändern, du gibst schon dein Bestes, perfekt Deutsch zu können, aber natürlich redest du nicht so Deutsch wie eine, die hier geboren ist.
Genau.
Und dann ist wieder voll das Problem in dem Bildungssystem, also, dass sie nicht darauf eingehen. Ich meine, wie viele haben wir denn, die hier nicht so, also die mit dir zu 2014 gekommen sind und die haben wahrscheinlich genau dieselben Probleme.
Das muss man doch berücksichtigen, ja. Also da gehen doch viele unter, so in dem Bildungssystem und es sind doch so helle Köpfchen, weil inhaltlich lieferst du ja ab, weißt du? Nur weil du vielleicht hier ein Komma und da einen Buchstaben vergisst oder der Satzbau mal nicht korrekt ist, dir das abzuziehen und da überhaupt keine Rücksicht drauf zu nehmen, ich finde das, also mach ich.
Und vor allem, ey, ganz ehrlich, ne, man redet immer von Integration, jetzt so viele Flüchtlinge, wir müssen die integrieren und so, aber dann wird es denen noch schwerer gemacht durch solche Barrieren. So, und du musst mal sagen, was du studieren willst.
Ich, also, ja, ich werde halt den Weg von meinen Eltern gehen, ich will Medizin studieren und Kardiologie, halt am Ende als Herzchirurgen arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Und
wir glauben an dich.
Ich bin mir sicher, Dankeschön. Dass du das schaffst.
Dankeschön.
Und da verstehe ich das dann auch. Da kommt es dann auf die letzten Punkte noch an, genau. Weil man halt einen guten NC braucht. Ist einfach so.
Alles.
Und dann würde ich mich auch richtig ärgern. Das geht doch nicht.
Und du hast gerade über Integration gesprochen und dass die Leute hier sich wohlfühlen sollten und sich halt willkommen fühlen sollten und sich auch irgendwie anpassen sollten, weil das ist jetzt am wichtigsten für einen Mensch, der jetzt von null an anfangen sollte. Und dann wird das direkt am Anfang gestoppt, deine Integration. Weißt du, was ich meine? Meine Eltern?
Es wird gar nicht erlaubt.
Es wird gar nicht erlaubt, dass du dich integrierst.
Ja.
Und weil, also meine Eltern haben ja beide im Medizinbereich im Krankenhaus gearbeitet und die können jetzt beide nicht weiterarbeiten, weil die Dokumente nicht akzeptiert werden. Und weißt du kommst als Mensch, du
bist Arzt.
Du bist Arzt sozusagen, ne? Und dann kommst du hier und erstmal wird dir nicht geglaubt, dass du Arzt bist. Und mein Papa so, ja, ihr könnt jetzt, ich kann euch alles zeigen, ich kann von Wunden
Operation
bis alles, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann sagen die, ja, wir glauben ihnen nur halt, wir können die Dokumente hier leider nicht annehmen, es wird nicht halt, weißt du, was ich meine?
Ja.
Bestätigt und dann reden die noch von Integration, und was an Menschen liegt. Es liegt nicht an Flüchtlinge oder an Ausländer, die hier nach Deutschland kommen, sondern es liegt an Deutschland.
Ja, ich weiß daran.
Wenn der Wille da wäre, dann würde man diese Menschen aufnehmen,
es
ihnen erlauben zu arbeiten, in diesen Weg ebnen, nachdem sie schon hier hingekommen sind, ne? Und das wertschätzen, das ganze Wissen und Know-how, was die haben.
Und auch die ganze Zeit Fachkräftemangel.
Genau, oh mein Gott.
Wir brauchen Ärzte. Dann kommt ein Arzt aus Afghanistan. Nö, da brauchen wir noch mehr Papierkram. Und dann scheitert es an der Bürokratie. Es muss doch irgendwas geben, wo die dann dein Vater sozusagen in so einen Kurs schicken. Okay, wir haben so Angleichung vom Wissen und so, ne? Sowas gibt es langsam, aber.
Aber das gibt's nur für die Leute, die aus Syrien kommen.
Was?
Nur für die. Ja.
Also syrische Ärzte
kann werden hier arbeiten,
aber afghanische nicht.
Nein.
Wow.
Wir kennen hier Leute, die über 50 Jahre
praktizierender Arzt waren.
Genau, die 50 Jahre diese
Professur hatten.
Ausbildung haben, weißt du, was ich meine? Die wirklich mit Auge zu operieren können und die kommen hier und es wird gesagt, du darfst nicht mehr arbeiten. Und dann sagen die erstmal, Arbeitslosenrate wird immer höher oder dass sie Fachkräftemangel im Medizinbereich haben und dann sind eine Menge von Menschen da, die auch wirklich über 30 Jahre oder 50 Jahre arbeiten und auch wollen.
Mhm.
Und die wollen auch wirklich arbeiten.
Ja.
Und dafür gehen die auch die Sprache zu lernen.
Mhm.
Und dann werden die dann gestoppt und dann wird gesagt, ja, du darfst leider nicht mehr arbeiten. Und dann, was willst du von so einem Mensch noch erwarten, weißt du? Ja. Erstmal, die sind im Kopf schon dadurch, dass das, was die erlebt haben, das, was mit so vielen Frauen oder so vielen Kindern passiert ist, erstmal das im Kopf müssen die
psychisch verarbeiten.
Verarbeiten erstmal, ja. Zum Beispiel verdauen können.
Ja.
Und dann nehmen man noch deren Arbeitsplatz weg. Und dann sind diese Männchen kaputt. Glaub mir, diese Männchen kannst du nicht mehr retten. Die sind dann weg, glaub. Und dann.
Arbeit würde ja auch helfen dabei, dass man sich an einem Ort wohlfühlt, dass man gebraucht wird. Dann kommen die hierher, dürfen ihre Arbeit nicht mehr vollziehen und müssen dann noch mit diesem posttraumatischen Erlebnis klarkommen.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass so viele in eine richtig krasse Depression fallen.
Das ist auch der Fall. Also es gibt ja gar keinen anderen Weg, weil du bist die ganze Zeit zu Hause, darfst nichts machen und denkst die ganze Zeit darüber nach, was dir alles so passiert ist, wie dein Leben früher war.
Oder?
Und vor allem, man erhofft sich ja dadurch ein besseres Leben, wenn man nach Deutschland kommt.
Genau,
also,
ja.
Die kommen ja alle mit
der Hoffnung. Warum kommt man überhaupt? Ja. Weißt du, was ich meine? Also, man hat ja diese Hoffnung auf ein besseres Leben, auf eine neue Zukunft, sich in Sicherheit wohlzufühlen und überhaupt diese Sicherheit zu genießen. Und man ist dankbar dafür, dass man hier ist, aber trotzdem heißt es nicht, nur weil man hier gekommen ist, dass man ein Verbrecher ist und nichts mehr machen darf. Ja. Weil das ist genau...
So
weißt du, die machen dich nicht, die stecken dich nicht körperlich in ein Gefängnis, sondern hier im Kopf.
Wow.
Und das ist noch schlimmer.
Noch schlimmer als körperlich.
Ja. Weil du weißt, ich bin im Gefängnis, habe ein Verbrechen begangen und das verdiene ich, weißt du?
Genau.
Und das ist halt das, was ich verdient habe. Und ich muss halt die Jahre jetzt hinter mir haben. Aber das, was hier im Kopf passiert, dieses Gefängnis, was du im Kopf hast, das wird nie enden. Und dann kommen halt...
Und man hat es auch nicht verdient.
Man hat ja gar nichts gemacht, außer man...
Man kann nichts dafür, dass man in Afghanistan geboren ist.
Genau.
Ja.
Und in Duisburg haben wir dann halt 4 Jahre in ein Flüchtlingsheim gewohnt. Heißt, man konnte nicht richtig irgendwie irgendwo besuchen gehen, weil man ist in ein Flüchtlingsheim und die Gesellschaft will ja, dass du Deutsch lernst und dass du dich integrierst und wenn du dann über so einen langen Zeitraum in Flüchtlingsheim bist, wo du gar keinen Kontakt mehr nach Außenwelt hast, sondern alles nur noch in diesem Flüchtlingsheim passiert, dann kannst du gar nicht mehr Deutsch lernen.
Ja. Also,
dann ist das schwer für unsere Eltern, was zu lernen.
Das ist voll paradox.
Genau,
ne?
Weil wir haben ja die Möglichkeit, zur Schule gehen und Deutsch zu lernen und unsere Eltern halt nicht. Und dann bist du halt über 4 Jahre in einem Flüchtlingsheim. Und
wie war das mit Deutschkursen?
Ja, die Deutschkursen konnten meine Eltern am Anfang nicht haben. Ich weiß nicht, am Anfang, als wir angekommen sind, 1-2 Jahre, die durften nicht mal einen Kurs haben. Und dann erst später sind die halt dann zum Deutschkurs gegangen. Meine Mama ist aber dann schon davor, wo die nicht zum ganz offiziellen Deutschkurs gehen dürften, ist sie, glaube ich, zu Caritas gegangen. Und die haben dann da halt Alphabet und alles andere gelernt. Mhm. Von sich aus halt persönlich. Mhm. Und meine Papa macht jetzt weiter. Er will sein B1 machen.
Mhm.
Und meine Mama ist noch zu Hause wegen meinem kleinen Bruder. Aber die will halt danach auch weiter lernen. Aber die haben schon wirklich... Also mein Vater kann... der hat zwar Grammatikprobleme, das habe ich auch. Aber trotzdem, er redet schon so gut, dass er sich im Alltag halt seine Sachen selbstständig machen kann.
Das ist auch schon voll die Erleichterung für dich dann.
Ja, genau. Ja, auch. Aber trotzdem... ist er dann sich so unsicher, zu Ämtern zu gehen, weil oder überhaupt Telefonate zu machen, weil dann...
Das verstehe ich.
Vielleicht versteht er dann was nicht. Und
genau, und der hat auch diese Angst, der meint so, ich kann reden, aber wenn ich was nicht verstehe, was wirklich wichtig ist, dann ist es...
Ein Problem.
Ein Problem.
Weißt du, was ich voll krass fand, als du mir im Auto erzählt hast, dass dein Vater Arzt ist und hier in Deutschland wurde ihm das angeboten, dass er eine Pflegerausbildung machen darf.
Ah ja, genau. Er darf als Krankenpfleger arbeiten, aber nur, wenn der B2 macht. und 3 Jahre Ausbildung.
Ei, wie großzügig.
Die Pflegeausbildung muss er mal machen. Nachdem er schon in Afghanistan als Arzt gearbeitet hat, gib dir
wer
das mal.
Wer gibt sich denn sowas bitte?
Du darfst jetzt eine Pflegeausbildung machen. Also wirklich, und überall werden Ärzte gesucht. Und Pfleger, also dass er nicht mal direkt als Pfleger arbeiten durfte. Also okay, vielleicht nach B2, aber dann noch 3 Jahre Ausbildung. Du brauchst auch als Arzt nicht nochmal 3 Jahre Ausbildung als Pfleger. Also, ach egal. Ach.
Anderes Thema.
Ja. Okay. Es ist halt wirklich, hat zwei Seiten. Deutschland hat zwei Seiten. Ja. Und du musst halt Glück haben. Welche Menschen man trifft und welche Menschen man trifft, weil egal wie das Gesetz ist, trotzdem kommt das darauf an, wer macht jetzt deine Arbeit. Ja. Und das ist
wer hilft dir raus?
Genau.
Wer macht dir das Leben noch schwerer?
Genau,
das
ja.
Das ist am Ende schon menschenabhängig.
Ja, genau. Auch wenn wir hier geregelte Gesetze haben, trotzdem.
Ja. Das ist so heftig. Was wolltest du sagen?
Wir müssen nochmal zurück in die Türkei. Wie ging eure Reise weiter? Wir sind da stehen geblieben.
Genau. Und ja, wir waren halt in der Türkei und dann waren zwei andere Familien mit uns. Die eine Familie war von Iran an mit uns unterwegs und eine Familie kam ganz neu dazu. Und die hatten eine kleine Tochter, die war 5. Ich kann mich ganz gut erinnern, weil die hat für uns so ganz neue Gedichte, die man in der ersten Klasse noch lernt, in Vorschule. Mhm. Die hat das die ganze Zeit gesungen und die hat das auch sehr laut gesungen. Und da kam immer der Mann und der meinte so, du sollst leise sein, du sollst leise sein. Und ihr Vater war ein bisschen so, der Mann, diese Schleuse hat Druck gemacht und der Vater auch. Und ich dachte mir immer, die ist ein Kind, die kann das nicht verstehen. Ihr müsst das so spielerisch beibringen und nicht die ganze Zeit, sei ruhig, sei ruhig. Ja. Und dann macht sie das noch mehr, weißt du, dann wird sie noch lauter. Mhm. Weil wir waren in einem Hotel, was, weißt du, als, sag ich mal, illegale Person in einem Hotel zu sein,
ja. Es
ist halt sehr gefährlich. Weißt du, was ich meine? Und die war sehr laut. Und von Türkei sind wir dann halt gefahren in ein Dorf waren wir. Es war immer noch Winter.
Mhm.
Und wir waren in einem Dorf, wir waren in einem Haus ohne Fenster, ohne Heizung, ohne alles. Und wir müssen da 2-3 Tage bleiben. Mein Vater hat sich beschwert und nur wir Kinder könnten in so einem Haus von Schleuser
schlafen.
Und mein Vater und alle anderen Familien, alle anderen Kinder, Männer, die müssen halt in einem Haus ohne Fenster, ohne alles, ohne Türen. Das war halt nur Wände.
Mhm.
Das
Beton
war's.
Einfach.
Beton,
Mensch.
Genau, das war's. Und die müssen halt da schlafen, bis jemand uns dann wieder abgeholt hat. Und dann sind wir wieder in eine andere Stadt gefahren. Und diese Nacht kann ich niemals vergessen, weil ich bis morgens nicht schlafen konnte, weil es war mir richtig übel. Ich weiß nicht warum. Wir haben so übertags nichts zum Essen bekommen und nachts haben wir so ein bisschen was zum Essen bekommen. Und auch wenn man Geld gegeben hat, damit die uns Essen holen, haben die das Geld genommen und die haben nichts gebracht. Weißt du? Und denk mal nach, du hast so über 3 Tage isst du nur einmal oder zweimal.
Und gehst zu viel.
Und du gehst zu viel und du fährst ja auch viel. Und diese Nacht war mir so übel. Alle waren am Schlafen. Ich war die ganze Zeit wach. Und dann, ich glaube, es war morgens früh. Da haben die uns halt nochmal abgeholt. Wir waren dann ganz alleine ohne diese Familien. Und dann waren wir mit meinen Eltern alleine und dann sind wir in ein anderes Haus gebracht worden. Und wir haben da, glaube ich, waren wir 4 Tage oder 3 Tage waren wir da. Und ich glaube, das war halt die Grenze von Griechenland. Weil von da an hat uns, war halt da und wir waren da drinnen. Wir waren nicht aber alleine. In diese Van haben vielleicht 10 Personen gepasst, aber wir waren über 40. Hätte der Mann nicht eine Sekunde noch die Türe aufgemacht, wären wir alle gestorben, weil es war gar keine Luft mehr zum Atmen. Und mein kleiner Bruder hat damals noch ganz neu diese erste Sure vom Koran gelernt.
Ja.
Weißt du, und er hat das so laut laut die ganze Zeit so geschrien, gelesen. Die Leute halt, da waren halt Menschen auf ganzer Welt, so, weißt du, was ich meine? Ja. Es waren nur nicht Afghanen, also es waren nicht nur Afghanen, ja, sondern da waren Leute aus der Türkei, waren aus Iran, waren sehr viele. Irak. Es waren Irak, genau. Und die, also weißt du, und dann waren wir in so einem Van und ich glaube, die Fahrt hat über Stunden gedauert und hat die ganze Zeit, und die Leute sind halt lauter geworden. Nach der Zeit sind die Leute lauter geworden, weil die wollten halt raus, man hat nichts mehr geatmet. Ja. Und dann hat er so, der Schleuser hat seine Waffe und sein Messer gezeigt. Und er meinte so die ganze Zeit auf Türkisch, sus, sus, also ruhig, ruhig. Und dann sind wir irgendwann mal angekommen und wisst ihr, was der alle am Anfang als Erster gesagt hat? Da hat zu meiner Mama geguckt und hat zu meiner Mama gesagt, guck, das ist kein Weg für kleine Kinder, weil meine Geschwister waren klein. Und dann hat meine Mama angefangen zu heulen. Und die meinte so, wir wollen jetzt zurück. Und da hat dann seine Waffe rausgeholt. Und er meinte so, halt, wir haben nicht verstanden, was er gesagt hat, aber halt das, was er gezeigt hat, meinte so, ja, wenn ihr zurück wollt, dann erschieße ich euch alle fünf, also ich und meine Eltern. Und dann haben wir keinen Stress, also kein Problem mehr. Und dann haben sich angefangen, meine Eltern zu streiten und diese Situation, man denkt sich so, wo bin ich gelandet und was passiert jetzt? Ja, und dann müssen wir trotzdem laufen ohne Ende und ich war die Einzige, die einen Rucksack getragen hat. In dieser Rucksack war noch ein bisschen Essen und es war ein paar Schuhe, glaube ich, weil die gesagt haben, dass dieser Weg lange dauert und wir sollten, weil ich ja in Iran meine Schuhe verloren, also meine Schuhe kaputt gegangen sind, hat meine Mama jetzt auch Schuhe eingepackt für uns. Und die Sachen, die wir in Iran gelassen haben bei dieser Schleuser, der hat die alleine mitgenommen. Die Rucksäcke, die wir von Afghanistan mitgenommen hatten, diese drei Rucksäcke, was wir in Iran alles liegen lassen müssten, außer Essen mitzunehmen, hat er bis Türkei mit für uns gebracht, damit wir halt nicht diesen Weg mit Rucksäcke kommen, sondern der hat, der fliegt ja oder der fährt, ich weiß ja nicht, was er gemacht hat, aber der hat auf jeden Fall die Sachen, die wir eingepackt haben, für uns bis Türkei mitgenommen. Und von da hat meine Mama halt so Schuhe für mich eingepackt und wir hatten nur noch Essen und Trinken. Und dieser Rucksack war bei mir. Wir sind halt da auch über 16 Stunden gelaufen, von Türkei bis Griechenland. Wir waren, aber wir haben da nicht nur gelaufen, wir waren auch in einem Boot drin, in so einem
Schlauchboot.
Wo,
das war auch überfüllt.
Genau, wo fünf Personen oder genau reinpassen. Wir waren zwei Familien und drei ganz normale Männer, weil die haben am Anfang, als wir bei diesem Fluss angekommen sind, haben die gesagt, dass die Männer sich schmeißen sollen, also die sollen schwimmen, weil es gab nur zwei Schlauchboote für vier Familien, also heißt jedes Schlauchboot für zwei Familien. Und wir waren am Anfang von Wasserfall, weil ich weiß ganz genau, dass wir gegen Wasserströmung gefahren, geschwommen sind. Weil Wasser ist gekommen und das war...
Ihr müsstet gegen die Strömung
paddeln. Genau, gegen die Strömung paddeln und das war sehr schwer. Eine Familie, also ein Boot, die zwei Familien, sind halt runter, glaube ich, gefallen, weil als wir in Athen angekommen sind, wir sind gegen Mittag angekommen und die sind einen Tag danach angekommen. Ja, und die haben dann halt...
Aber die haben es überlebt.
Die haben es überlebt. Aber ich weiß nicht, ob die komplett oder nicht komplett überlebt haben. Aber auf jeden Fall, wir waren dann in... wir waren halt in diesem Schlauchboot und wir sollten auch eigentlich so runterfallen. Da waren aber vier Jungs, ich weiß nicht, von wo die kamen, aber die haben uns geholfen. Und die sind halt, die waren im Wasser und die haben uns so mitgenommen, weißt du?
Ja, die haben sind gegangen.
Genau, die sind so gegangen, weil das Wasser war nicht tief, aber es war halt sehr...
heftige Strömung.
Ja, genau. Und dann sind wir halt angekommen, weil in unser Boot war schon Wasser drin. Weil das war schon voll, weißt du? Und wir sind halt dann angekommen und ich war die letzte Person, die noch im Boot geblieben ist. Und ich bin so runtergegangen. Ich bin ins Wasser gefallen. Mhm. Und die haben mich dann wieder rausgeholt. Aber ich war komplett nass. Schon wieder war ich das Opfer. Ich war dann
und was?
Nein, ich bin komplett runtergefallen. Also ich bin komplett nass gewesen.
Und aber immer die haben den Rucksack auf deinem Rücken, alles.
Genau, und dann dieser Rucksack noch. Aber was habe ich gemacht? Ich habe den Rucksack runterfallen lassen. Und da war ja komplett unser Essen und Trinken. Und wir haben schon seit einem Tag nichts mehr gegessen. Und das war jetzt kein richtiges Essen oder so. Das waren nur Datteln und Nüsse und Wasser.
So Snacks.
Ja, so Snacks. Und die habe ich ja auch nochmal weggeschmissen sozusagen.
Toll gemacht,
ja. Genau, ja. Die habe ich ja weggeschmissen. Und dann waren wir am Laufen und mein kleiner Bruder hat angefangen zu weinen, dass er Hunger hat. Und meine Mama so, ja, Diana, gib das Essen. Und ich so...
Ich bin runtergefallen.
Ja, ich bin runtergefallen. Ich war diejenige, die alleine im Boot geblieben ist. Hättet ihr mich halt mitgenommen, dann hätte ich das jetzt mitgeschleppt. Ja. Aber das war ja richtig nass gewesen. Deswegen konnte ich halt nicht das mitschleppen, weil ich war schon schwer. Und sollte ich halt den Rucksack mit noch tragen, das ging nicht. Dann habe ich einfach weggeschmissen. Und ja, und dann waren wir halt mit dieser Familie und diese vier Jungs noch und dann waren wir, glaube ich, an der Grenze, weil man hatte so Stacheldraht und die Jungs haben diese Stacheldraht so gezogen, damit wir Familien und Kinder durchlaufen können. Und so, die hatten überall Blut in den Händen, überall. Und ich hatte mich auch verletzt, weil als ich durchgehen wollte, habe ich meinen Kopf so gehoben und ich hatte genau so hier einen Strich so
auf der Stirn.
Genau so einen
Strich. Von oben nach unten.
Von oben nach unten. Und ja, und dann sind wir halt weitergelaufen. Meine Mama konnte gar nicht mehr. Deswegen hat meine Mama jetzt in den Knien Arthrose.
Mhm. Ja, wegen diesem Weg.
Ja, wegen diesem Weg. Obwohl die so...
Abnutzung der Gelenke.
Genau, ja, Abnutzung der Gelenke hat sie. Und sie konnte gar nicht mehr laufen. Und eine Frau ist in so einem Matsch
ausgerutscht.
Ausgerutscht. Aber kennt ihr diesen Matsch, die frisst?
So Moor.
Ja.
Man sinkt so richtig ein.
Ja, man sinkt so richtig ein. Man kann nicht mehr
rausgehen. Je mehr man sich bewegt, desto tiefer.
Genau. Und die hat sich die ganze Zeit bewegt und meine Papa und andere Männer wollten die retten, aber die hat, ja, und dann haben wir halt alles, was wir, weil meine Papa meinte, wenn man so andere Sachen in diesen Matsch reinwirft, dann kommt die Frau hoch und dann haben wir halt Holz und war ja Wald sozusagen und dann sind wir die ganze Zeit gelaufen und bis wir die dann gerettet haben, es hat auch lange gedauert und ja, und dann hat meine Papa angerufen und den Schleuser gefragt, du hast ja gesagt, wenn wir übers Wasser sind, dann ist ja Athen und er meinte zu uns, wir sollen diese rote Lichter folgen. Es waren da rote Lichter.
Okay.
Und egal wie viel wir gelaufen sind, wir sind da nicht angekommen. Wir haben die mit den Augen gesehen, aber wir sind irgendwie nicht angekommen.
Es gibt kein Ende. Lauft und lauft.
Ja, weil er meinte, genau, wenn ihr übers Wasser seid, dann eine Stunde Weg, dann seid ihr
wieder
da.
Wieder eine Stunde, klar.
Wieder eine Stunde da. Und mein Papa hat nochmal gefragt, nicht, dass das wieder wie letztes Mal ist, dies und das. Und er meinte, nein, wirklich, ihr könnt auch Polizei rufen, weil da seid ihr dann in Athen, also sozusagen in Europa und die können euch dann halt mitnehmen. Wir angekommen nach, keine Ahnung wie viele Stunden, wir haben so abends, wo die Sonne runterging und ein bisschen dunkel geworden ist, haben wir angefangen zu fahren und wir waren Mittag danach in Athen. Nicht in Athen, wir waren auf so einer Insel. Wir sind angekommen, wir haben unsere Sachen erstmal gewechselt, weil unsere Sachen waren nass.
Und ihr hattet die seit Tagen an wahrscheinlich.
Und wir hatten die seit Tagen an und... Wir waren richtig am Verhungern und am Verdursten, weil, okay, Essen ist nicht wichtig, aber Wasser. Und wir sind dann angekommen und ich weiß noch ganz genau, wir haben Leute gesagt, dass sie uns Polizei zeigen sollen, wo halt die Polizeistation ist, damit wir da hingehen sollen. Polizei fährt über die Straße, die sehen uns, wir winken und die fahren weiter. Ja, die haben uns ignoriert und wir sind so viel gelaufen, bis wir dann angekommen sind. Die Polizisten haben uns dann mitgenommen und dann waren wir auf so ein Lager. Und wisst ihr, was die da gemacht haben? Das war so ein international Lager, keine Ahnung, für Flüchtlinge, die neu angekommen sind. Die haben erstmal alle unsere Wertsachen mitgenommen. Die Polizisten haben alle unsere Wertsachen genommen.
Alles der Gürtel von meinem Vater.
Ja, die meinten halt, man darf keine Metallsachen ins Lager mitnehmen.
Okay.
Die haben meine Mamas Schmuck mitgenommen. Alles, was wir hatten. Die haben das Geld, alles genommen. Und die meinten, wenn wir hier sind und Fingerabdrücke machen, die geben uns das danach. Wir sind angekommen, wir waren in diese Lager und könnt ihr euch vorstellen, es war ein, so wie eine Sporthalle, so groß, aber es war befüllt von, wie soll ich das sagen?
Oben bis unten voll mit Menschen.
Nein, nicht mit Menschen. Mit Toiletten.
Mit Scheiße.
Genau. Weißt du?
Wie?
Das hat gestunken bis zum geht nicht mehr.
Aber wieso?
Ablagern oder?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur noch, dass wir nicht ins Lager schlafen konnten, weil das war so voll und man konnte dann halt nicht schlafen. Und die meinten, ja, schläf doch einfach draußen. Und weißt du, draußen waren Steine. Es waren nur Steine draußen. Und die so, ja, könnt ihr halt da draußen schlafen.
Also die hat gar keine Bettenlager oder so.
Doch, war in diesem Flüchtlingslager. Aber wie willst du da schlafen, wenn das überall voll mit Flüssigkeit von Toilette ist? Oh, weißt du, was ich meine? Wie willst du da schlafen, wenn alles nass ist?
Nass von Urin.
Nass von Urin, genau.
Oh mein Gott. Das sind keine menschlichen Verhältnisse.
Ja, und gegenüber von diesem Lager waren so, war ein Gefängnis.
Ja.
Für Leute, keine Ahnung, für die haben dann halt Männer ins Gefängnis gebracht und nur Familie konnte halt sich halt frei bewegen. Das war halt wie ein Gefängnis sozusagen.
Ja, überall und, Draht, Zaun.
Ja, und ja, noch. Überall. Und die haben uns Essen gegeben, aber die haben es war ein Sandwich, es war ein Käse und das war's. Und die haben das für $5 verkauft. Die haben dir nicht mal Essen und Trinken gegeben. Du musstest dir das selber kaufen.
Aber ihr hattet doch gar kein Geld mehr.
Das Geld war's. Ja, genau. Weil die haben ja alles genommen.
Ach du meine.
Und dann hat mein Papa hat mit denen gestritten und wir Kinder haben was zum Essen bekommen und unsere Eltern nicht.
Tschüss, Janni.
Und ja, und dann haben unsere Eltern halt Fingerabdrücke gegeben und die meinten halt, ich glaube, wir waren da, 2 Tage waren wir. Und dann waren wir frei sozusagen. Und dann waren wir sind dann, die haben uns so eine Station vom Zug gezeigt. Die meinten, das ist eine Bahnstation und ihr könnt von hier aus nach Athen fahren. Aber wir haben das Erste, was wir gemacht haben, sind wir in ein Restaurant gegangen. Also wir sind gelaufen und Menschen nach Restaurant gefragt. Und ey, um ehrlich zu sein, hat uns gar nicht mehr gejuckt, ob das Schweinefleisch oder sowas ist. Du hast 5 Tage, über 4-5 Tage nichts gegessen. Ja. Und das Erste, was mein Vater gesagt hat, als wir rausgegangen sind, meinte so, ich brauche etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, damit egal, egal was. Und dann waren wir in ein Restaurant. Wir haben da aber richtig gut gegessen. Also
ich glaube, das war die beste Mahlzeit
meines Lebens. Genau, die beste Mahlzeit meines Lebens. Und das war auch nicht so teuer, weil die Familie hatte noch Geld. Die Familie, die mit uns war, die hatte noch Geld. Und wir hatten ja gar kein Geld mehr. Und wir haben halt zusammen gegessen. Und danach sind wir halt zu dieser Bahnstation gegangen, aber der Zug war schon weg, nach Athen war schon weg. Da mussten wir halt einen Tag warten, bis der nächste Zug kommt. Da musstest du halt dann auf der Straße schlafen, weißt du? Du hast kein Geld, damit du Hotel bezahlen kannst, am Bahnsteig musstest du schlafen und dann haben wir da halt geschlafen und dann sind wir halt in Athen angekommen.
Aber ihr hattet doch gar kein Geld für die Tickets. Seid ihr ohne Tickets?
Wir sind einfach so eingestiegen.
Oh mein Gott.
Wir sind aber einfach so. Man denkt gar nicht mehr an Ticket oder so. Wir sind einfach so eingestiegen und dann waren wir in Athen und in Athen waren wir sehr lange, Leute. Wir waren über 6 Monate, glaube ich, in Athen. Ja.
Was habt ihr da gemacht? Ausgeharrt? Gewartet? Worauf gewartet? Oder ging es weiter? Was?
Ja, gewartet, bis man jemanden findet, damit man nach Deutschland kommt. Und wir hatten, wir wollten halt, meine Papa wollte unbedingt, dass wir als Familie in Deutschland kommen, weißt du?
Ja.
Weil wenn man in Athen ankommt, dann hört man so viele Geschichten, dass man überhaupt vor sein Spiegelbild Angst bekommt. Dass man sich nicht mehr vertrauen kann. So
zum
viele
Beispiel? Also, für Geschichten?
Ich habe dir doch gesagt, dass ich habe euch doch gesagt, dass wir in dass in der Türkei diese ein Mädchen war, die sehr laut gesungen hat, ja, ne? Ja. Die ist gestorben, weil die ins Wasser gefallen ist. In dieses Wasser, was wir auch waren.
Ja. In dem Schlauch.
Ja, aber nicht mit uns. Aha. Halt an einem anderen Tag. Und der Vater konnte sie nicht retten, obwohl man sie noch gesehen hat. Der Schleuser hat das nicht zugelassen. Weißt du?
Er ist vor ihren Augen ertrunken.
Genau. Und das Loch, zum Beispiel Leute geklaut wurden, damit man deren Nieren...
Organmafia?
Ja, genau. Organe halt weiter benutzt, verkauft. Oder bei uns ist ja für Frauen die Ehre wichtig, weißt du?
Ja.
Dass man vor Hochzeit nichts mit keinen Sex hat und so viele Frauen halt vergewaltigt wurden. Und mein Papa wollte halt nicht, dass meine Mama oder ich alleine fliegen oder überhaupt, weißt du? Ja, dass meine kleinen Kinder oder meine kleine Geschwister. Und er meinte, wir sollten als Familie, egal was passiert, passiert uns halt dann als Familie. Und es gab halt nicht es gab keinen Schleuser, der dich dann übers Flughafen halt illegal als Familie schmuggeln kann. Geht ja nicht. Und die haben gesagt, so einzelne Kinder können wir mitnehmen, so eine Frau als alleine kann man immer so mitnehmen, weißt du, halt nicht als Familie kann man. Und dann halt mein Papa, wir haben gewartet und dann war da Leute und die haben gesagt, ihr könnt ja auch wieder den Weg, was ihr gekommen seid, halt nicht jetzt mit dem Flugzeug fliegen, sondern einfach ganz normal wieder zu Fuß laufen. Dann
ja. Von Athen?
Ja, von Griechenland nach Deutschland. Dann geht man halt zwischen, also dann geht man über Ungarn, Bulgarien, glaube ich.
Ja, kommt drauf an, welchen Weg man nimmt.
Bulgarien,
ne?
Ungarn, Österreich und dann 1000 Kilometer. Ja, und dann ist man irgendwann in Deutschland, wenn man es schafft. Und mein Papa meinte so, ja, okay, dann machen wir das halt so. Ja, und das war auch eine andere, das war auch eine komplett andere Erfahrung, weil dann, dann sind wir halt, glaube ich, bis, nicht Bulgarien, das andere, Mazedonien. Mhm. Wir waren, bis Mazedonien sind wir gelaufen.
Wie lange hat das gedauert?
Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat.
Du hast ja kein Zeitgefühl wahrscheinlich, ne?
Aber es war auf jeden Fall, es war Nacht und dann wieder morgen. Und dann wieder morgen und spät Nachmittag, glaube ich. Wir sind nicht mal in Mazedonien in der Nähe gewesen, sondern die Polizei hat uns erwischt. Wir waren alleine als Familie und zwei Schleuser, die mit uns gegangen sind.
Okay.
Die Polizei hat uns erwischt und die haben ohne zu warnen auf unsere Schleuser geschossen.
Was?
Ja.
Und einfach seitdem, Feuer.
Einfach so. Einfach Feuer, weißt du, ohne zu warnen, ohne zu sagen, stopp, lauf nicht, oder ohne etwas zu machen. Ja. Die haben auf unsere Schleuser geschossen und seitdem, mein kleiner Bruder, Alter, ist jetzt besser geworden, aber immer als er danach die Polizei gesehen hat, hat sich einfach
eingenässt.
Ja, eingenässt. Weil er so Angst vor Polizei hatte.
Mein Gott, wie traumatisch.
Ja, und dann, die haben uns nicht mal mitgenommen. Die haben uns nicht mal mitgenommen und die meinten, lauf jetzt einfach wieder zurück nach Athen. Die meinten, lauf einfach zurück, von wo ihr gekommen seid. Und dann sind wir halt diesen Weg, was wir gekommen sind, wieder zurückgelaufen.
Alter.
Und es war spät nachts. Und ich glaube, der eine Junge, der noch mit uns übrig geblieben ist, er hatte diese Rache auf uns gehabt, weißt du? Weil wegen uns ist ja sein...
Der Schleuser. Der eine ist gestorben.
Der eine, ja. Die Polizei hat den mitgenommen. Ich weiß nicht, ob der dann noch überlebt hat oder so. Der andere ist ja mit uns wieder zurückgekommen.
Aha.
Und da hatte dann so ein Messer bei sich gehabt und der ist auf meinen Vater
losgegangen,
weil sein Freund ist ja vor seinen Augen gestorben, weißt du?
Ja, und ihr habt Schuld sozusagen.
Ja, genau. Und die haben sich dann noch geschlagen und der Mann hat dann uns gesagt, ja, lauf weiter, ich komme nicht mehr mit euch. Wir kennen ja den Weg nicht. Wir haben dann irgendwann mal, es war ja Dschungel, und wir haben irgendwann mal so Wölfe gehört, weißt du? Und in der Nähe von uns war so eine Bahnstation, mitten im Nirgendwo. Okay. Und wir wollten in diese Bahnhof reingehen. Und da waren aber zwei Leute, die das bewacht haben. Und die haben uns erstmal nicht reingelassen. Aber als sie auch gesehen haben, dass die Situation wirklich gefährlich geworden ist, die meinten zu uns dann, wir sollen in diese Bahnhof jetzt reingehen. Und es war so kalt. Wir hatten einfach nichts mit uns, womit wir uns bedecken können.
Nur die Klamotten, die wir anhaben.
Ja, genau. Und die Klamotten, die wir anhaben. Und ja, und er meinte so, aber bevor noch jemand ins Bahnhof kommt, dann müssen wir verschwinden. Und wir sind halt morgen früh, niemand hat geschlafen diese Nacht, keiner von meiner Familie, wir waren alle wach. Und bevor es morgen, also bevor es ein bisschen heller geworden ist, sind wir rausgegangen und wir konnten den Weg nicht. Wir sind einfach so gelaufen, bis wir an eine Straße angekommen sind. Wir wussten gar nicht, ob das noch Griechenland ist, ein anderes Land. Wir wollten nachher Hauptsache jemand sehen, der uns weiterhelfen kann. Und wir waren dann auf der Straße und Männchen haben dann die Polizei angerufen. Die Polizei hat uns mitgenommen. Ich weiß noch ganz genau, dieser Polizeiwagen war so warm. Es war so warm, dass ich gar nicht mehr rausgehen wollte. Ich dachte mir so, mein Gott, einfach fürs Himmel hier bleiben. Ja, und die haben uns dann mitgenommen. Und dann sind wir halt wieder zurück da, wo wir waren.
Hergekommen sind. Dieser ja. ganze Weg war also umsonst.
Genau. Und dann sind wir halt wieder zurückgekommen in Gesundheit.
Danke.
Und dann sind wir halt zurückgekommen. Wir waren dann in Athen. Und ja, und da gab es so einen Park. Ah, Victoria Park ist es. Ich weiß noch, ein Victoria Park und ein Alexander Park. In Victoria Park waren nur Afghanen. Und wir sind halt tagsüber da hingegangen. Und Leute haben dann gesprochen und halt das, was sie erlebt haben, darüber gesprochen. Und es ist immer spät abends immer die Polizei gekommen mit deren Wachhunde. Und die haben so die Menschen eingeschüchtert, damit die jetzt alle gehen.
Aha.
Weißt du? Die haben nichts anderes gemacht, außer Leute zu schlagen und die Hunde auf die Leute rauszulassen. Das war's. Und die haben so eine Runde gemacht und dann sind die wieder weggefahren. Und ja, in Griechenland. Und von da sind wir aber dann, wir hatten keinen anderen Weg, außer jetzt einzeln zu fahren. Meine Mama und mein ganz kleiner Bruder, die sind zusammen geflogen. Ich und mein anderer Bruder sind zusammen geflogen und dann ist mein Papa geflogen. Also am Ende sind wir doch getrennte Wege gegangen.
Und dann sind wir in Deutschland angekommen.
Und dann sind wir in Deutschland angekommen. Meine Mama war erst in München und dann war sie in Hamburg, von Hamburg nach Bielefeld, von Bielefeld nach Hamm oder so, ich weiß nicht, von Hamm nach Duisburg.
Und wie habt ihr euch alle wiedergefunden?
Wir sind dann halt, als meine Mama in Duisburg war, hat die ja uns angerufen, dass sie jetzt angekommen ist. Und meine Papa hat dann hat uns unsere Schleuser nach Düsseldorf gebracht. Weißt du?
Ah, okay.
Und dann hat meine Mama uns so quasi abgeholt und dann hat die uns zu Dings gebracht.
Aha.
Zur Polizei gebracht. Dass wir hier angekommen sind und dass wir halt ihre Kinder sind.
Mhm.
Und dass wir halt jetzt zusammengehören. Und ja, und danach ist mein Papa angekommen und aber das hat halt immer so gedauert, dass wir waren nach 6 Monaten oder so wieder komplett als Familie.
Ihr seid so in Monatabständen hinterher geflogen sozusagen.
Ja, wir sind nicht.
Also habt in Griechenland gewartet, wochenlang.
Ja.
Bis also, sozusagen die nächsten ja, fliegen konnten. Ja,
aber meine Papa ist dann am spätesten gekommen.
Aha.
Weil, ja.
Es ging halt nicht zusammen.
Genau,
ne?
Es ging halt nicht zusammen. Und man musste halt. Jetzt.
Der ganze Weg aus Afghanistan bis nach Deutschland, wie lange hat der insgesamt gedauert?
Ein Jahr.
Krass. Ihr wolltet nur eine Woche Urlaub machen.
Genau.
Und jetzt bist du hier.
Und jetzt bin ich hier.
Wow, Diana, ich bin sprachlos.
Ja.
Kannst du jetzt verstehen, wieso ich diese Blabla-Cover so krank fand? Ich habe noch wochenlang darüber nachgedacht. Aber ich meine, du hast es doch fast jeden Tag. Gibt es denn Tage, woran du... an denen du nicht daran denkst? Also, oder vergisst du das so im Alltag und plötzlich kommt so ein Schock und du denkst dir, oh mein Gott, was ist mir eigentlich passiert vor 6 Jahren?
Ja, also guck mal, nach der Zeit verarbeitet man das ja.
Ja.
Aber du kannst, wie soll ich das sagen, du kannst das nicht vergessen. Zwar ja. Im Alltag hast du das jetzt nicht die ganze Zeit vor deinen Augen, aber ich spätestens nachts denkst du schon einmal so darüber nach. So. Mhm. Oder wenn zum Beispiel deine Freunde, am Anfang, als ich das immer erzählt habe, habe ich dabei geheult. Wirklich. Mhm. Die, zum Beispiel am Anfang, als ich meine besten Freunde das erzählt habe, ich habe das mit so viel Heulen erzählt. Aber irgendwie ist mir das normal geworden. Weißt du, ja, man gewöhnt sich daran. Ja. Weil was willst du machen? Ja. Das ist jetzt passiert und es bleibt für immer da.
Ja. Krass. Wenn du so eine Sache so sagen könntest, so du hast so 15 Sekunden Zeit und du sprichst so die ganze deutsche Gesellschaft an zum Beispiel oder die Politiker und alle hören dir zu. Was würdest du sagen? Was würdest du erzählen? Was liegt dir da auf dem Herzen?
Boah. Schwierige Frage, du brauchst jetzt erstmal, ne? Zeit zum Nachdenken.
Ja, weil manchmal hast du so viel zu erzählen, dass du nicht weißt, was du erzählen willst. Ja. Weißt du?
Mhm. Und so viel zu erzählen, man weiß nicht, wo man anfangen soll.
Ja, ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich dankbar, dass ich hier leben darf. Aber manchmal habe ich das Gefühl, auch wenn ich in Afghanistan ums Leben gekommen wäre, auch wenn in Afghanistan was Schlimmes passiert wäre, das wäre irgendwie viel besser als hier.
Du wärst lieber dort geblieben? Ja.
Ich wäre viel lieber dort geblieben. Ich weiß, ich habe hier meine Freunde, ich habe hier ein glückliches Leben oder so. Aber du weißt aber nicht, wie viel ich im Alltag machen muss. Und irgendwie komme ich manchmal an meine Grenzen und ich habe gar keinen Bock mehr, was zu machen.
Ja, du hast keine Kraft mehr.
Ich habe gar keine Kraft mehr, weil ich will auch ein Kind sein, weißt du? Ja, ich will auch.
Du bist nie Kind gewesen, genau. Seitdem du hier warst. Oder Teenager, normaler Teenager.
Zum Beispiel meine Freunde, kann ich dir erzählen, meine Freunde... Anfang und nach der Schule haben die immer gesagt, ja, wir gehen jetzt, keine Ahnung, essen, schlafen, dies, das machen. Ich dachte mir so, was habe ich für ein scheiß Leben, Alter? Ich habe diesen ganzen Scheiß erlebt und jetzt muss ich noch mehr.
Und du musst zu Ämtern. Ackern.
Weißt du, was ich meine? Ja. Zu diesen Ämtern, weißt du, wie beschissen die mit dir reden? Mhm. Als wärst du ein Stück Dreck. Mhm. Die reden mit dir so...
Abfällig.
Ne? Abfällig. Die reden mit dir so... Die machen dich so runter. Du denkst dir so... Ich bin ein Mensch.
Wo ist hier die Würde, ne?
Genau.
Wo ist meine Würde, ja.
Weil unsere erste Grundgesetz, erster Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich denke mir so, wo bleibt das?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und
das war bei dir Alltag, dass du nach der Schule noch zu Ämtern gehen musstest?
Ja, ich muss nicht für mich sorgen, ich muss für 5 weitere Personen sorgen. Und das ist eigentlich... Die Arbeit eines Familienvaters oder Mamas, aber ich habe das jetzt, weißt du, was ich meine? Mhm. Und zum Beispiel, ich weiß, Leute, ich weiß über allen Flüchtlingsgesetze, was hier in Deutschland ist. Glaub mir, alle Anwälte kenne ich. Ich kenne so vieles. Und wenn wir zum Beispiel im Alltag, in der Schule darüber sprechen, dann sind und meine Lehrer so baff, weil ich so vieles weiß, was die von denen die gar nichts wissen, dass es existiert.
Ja.
Aber weil ich das erlebt habe und weil das auch mein Alltag war und nicht deren Alltag, weißt du?
Mhm.
Und ja.
Ich finde das, also ich kann gar nicht sagen, ich habe Respekt oder sonst, die ganzen Wörter passen gar nicht zu dir, Diana. Das ist,
wie du hier einfach sitzt und grinst.
Und ja. Hey, klar, aber Grinsen ist nochmal was anderes, weil du also was heißt, du kannst ja, wie du vorhin gesagt hast, irgendwann mal kann man nicht mehr weinen darüber, aber diese ganze Energie, die du hast und mit deinen 19 Jahren, was du erlebt hast und dass du trotzdem dich so in deiner Schule anstrengst, Ärztin werden möchtest und ich kann das richtig nachvollziehen, irgendwann mal hat man keine Kraft mehr. Dann, wie du gesagt hast, du hast so viel erlebt und jetzt willst du einfach mal ankommen und du kriegst nicht das Gefühl, dass du angekommen bist, sondern musst jeden Tag nochmal beweisen, hallo, ich gehöre jetzt hierher.
Ja, ja, ja. Und weil allein dadurch, dass du, ich weiß nicht, vielleicht liegt das ja das an meinem Aussehen, dadurch, dass du ein Kopftuch trägst, musst du nicht 100% geben, sondern 300% geben, damit du überhaupt irgendeine Anerkennung bekommst.
Ja.
Das ist, keine Ahnung... Und in der Schule ist das genauso. Du musst nicht das gleich wie die anderen machen, um genauso gut sein wie die anderen. Nein, du musst das Doppelte und das Vierfache wie die anderen machen, um annähernd so gut sein wie die anderen. Und das ist halt das, was schade ist, glaube ich. Weil wir sind alle Menschen und
Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, du hast ein glückliches Leben, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ja, eigentlich habe ich ja ein glückliches Leben, aber eigentlich meinst du damit, ja, ich bin jetzt hier sicher, aber eigentlich bist du glücklich?
Wie will man so Glück betrachten, weißt du?
Ja, also das Ding ist, du sagst ja, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich in Afghanistan geblieben wäre. Wo, an welchen Aspekten würdest du sagen, woran liegt das?
Allein, dass du manchmal das Gefühl bekommst, das ist nicht dein Land, was machst du hierhin? Weißt du, was ich meine? Allein, ja, allein das Gefühl, okay, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag das gleiche Gefühl habe, sondern dass man meistens das Gefühl bekommt, zum Beispiel, ich bin ja sehr viel unterwegs gewesen in letzter Zeit, weil ich auch ein Stipendium bekommen habe, vor 3 Jahren habe ich für meine schulische Leistung halt ein Stipendium bekommen. Und wir sind halt sehr viel hier in Deutschland gereist. Wir sind nach Frankfurt gefahren, wir sind nach Gießen gefahren. Halt sehr viele Städte, die von Duisburg sehr weit weg sind. Und immer als ich in der Bahn war und diese Grenze nach Nordrhein-Westfalen gespürt habe, weil in Nordrhein-Westfalen bist du noch sicher. Und danach direkt, ich weiß nicht, was passiert, aber im Zug ändern sich ja Menschen.
Ja.
Und diejenigen, die jetzt vor dir sitzen, die denken, also man hat das Gefühl, die denken gerade so, boah, siehst du halt nicht gut aus, oder? Ja, boah, siehst du halt nicht jetzt passend aus. Ja. Du siehst einen, genau. Und das Gefühl ist halt, weil man denkt sich so, was denkt man, also ich denke mir immer so, ich könnte jeden Menschen akzeptieren, der mich auch akzeptiert, weißt du?
Und respektiert
vor allem. Ich denke so, egal aus welcher Nationalität du bist, egal welche Religion du hast, solange du einen Mensch respektierst, tolerierst und akzeptierst, du bist halt ein Mensch. Weil es geht ja nicht darum, wie ich mein Leben lebe, sondern wie ich dir gegenüber bin. Und das ist am wichtigsten. Und ich habe nichts gemacht, womit ich jemanden eingreifen kann oder verletzt habe, sondern du bist ein Kind und trotzdem wirst du so angesehen, als wärst du ein außerirdischer Person, die
Alien oder so.
Genau, Alien oder
und
so.
Und die was Böses fällt.
Genau.
Ja.
Und wobei willst du einfach nur ein ganz normales Leben ohne Stress und Probleme.
Ja. Ich glaube, das waren sehr eindrucksvolle Worte. Und damit können wir auch langsam abschließen. Diana, danke, dass du hier warst. Und tausend Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ist wirklich sehr bewegend gewesen. Und ich glaube, viel mehr muss man eigentlich nicht sagen. Es spricht alles für sich.
Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem weiteren Weg. Du gehst auf jeden Fall in die richtige Richtung und dein Stipendium, wow, deine schulischen Leistungen.
Wow.
Und wir werden auf jeden Fall nochmal bestimmt reden.
Auf jeden Fall.
Und auf dem Laufenden bleiben, wie es dir weiter so gehen wird hier.
Auf jeden Fall. Und nochmal danke euch, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, überhaupt meine Worte zu sagen. Und dass ich dich gesehen habe, ist wirklich, bedeutet mir sehr viel, weil als ich dich dann gesehen habe, du hast mir auch nochmal diese Power und Kraft gegeben, weißt du noch, als wir gesagt haben, wir müssen hintereinander stehen und das ist noch.
Ich friss euch auf. Eine letzte Frage habe ich noch. Dein Highlighter sieht so schön aus, welchen benutzt du?
Jetzt mal wieder alltägliches.
Nein, wirklich, das ist von MAC. Die habe ich zum Geburtstag von meiner besten Freundin bekommen.
Der sieht so schön aus.
Ich habe das zum ersten Mal jetzt.
Leicht rosa und gold. Das ist perfekt für deinen Hautton.
Oh mein Gott, ich schicke dir das.
Ja, bitte.
Hinter dem ganzen Ernsten, wie heißt dein Highlighter? Das ist wichtig.
Und wir sind raus, Leute.
Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Salam.
So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal STEADY. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.